Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Der Kollege dort hat Ihren Wagen repariert. Ein guter Mann. Na, hallo?
Ja?
Die Dame möchte einen blau-grauen Citroën abholen.
Guten Tag.
Der ist schon lange fertig.
Und, wie geht's meinem Auto?
Tja, was soll ich dazu sagen? Das Fahrgestell von Ihrem Auto ist echt klasse. Ganz ehrlich, die Federbeine sind sogar so gut wie neu. Und das Chassis ist auch in einem guten Zustand. Die Airbags sind okay. Mm. Die Auspuffanlage ist wirklich wunderschön, macht sicher einen guten Sound. Schönes Design.
Und was ist mit dem Kolben?
Hart wie Stahl.
Das sollte ich kontrollieren.
Nur zu.
Wieder eine Perle aus. Nichts ist uns zu dumm, um ins Ficken einzuleiten. Die, weißt du, die einen sagen, ich vergebe dir deine Sünden, die anderen sagen halt irgendwas von einem Kolben und Motor. Das ist
auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Dialog. Hat ein Wagen nicht mehrere Kolben?
Ja, schon. Hat er im Zylinder. Das Schöne, was du auch nicht gesehen hast, ich habe diesen Ausschnitt ja auch noch gesehen, während er halt den Wagen beschreibt, sieht man Nahaufnahmen von ihr. Halt bei die Airbags sind okay, sieht man ihre Brüste. Bei die Auspuffanlage sieht man ihren Hintern.
Man kann sagen, bei Auspuffanlage sieht man ihren Arsch.
Ja, genau. Und er erzählt noch so, was für einen guten Sound der wohl hat. Oh Gott.
Das war 90er, oder?
Ja, das war 90er. Das merkt man an der Tonqualität auch. Das war 90er.
Ja, und übersynchronisiert. Das ist nicht vor Ort gesprochen worden. Das war ja die guten Zeiten, als sowas noch übersynchronisiert wurde. Diese ganze Industrie ist weggestorben, Reini. Einfach weggestorben.
Gibt es nicht mehr, ne? Irgendwie nicht mehr. Dialoge spielen im Porno heute keine Rolle mehr. Heute wird nur noch gefickt. Da ist eine Kunstform, ist gestorben.
Das ist eine große Kunstform, die dann mit uns gestorben ist. Ich glaube, der letzte große Regisseur war Harry S. Morgan, der irgendwann mal tot in seiner ersten Altbauwohnung rumlag. Das war einer der großen Väter der deutschen Pornografie. Aber es klingt so, als hätte ich da irgendeine Ahnung von. Das habe ich natürlich gerade vor dieser Folge eingelesen. Nicht, dass ich jemals was davon gesehen hätte.
Es gibt auch ein paar schöne Dialoge aus den 90ern mit Conny Dux und Gina Wild, wo sie dann so Dialoge ganz, ganz, also wirklich schlecht, die sind nicht geskriptet, ich glaube, die sind spontan entstanden und die passen auch teilweise gar nicht zusammen. Und das Geile ist, dann sprechen die einen dritten Ansteller an, also einen dritten Darsteller an, der aber offensichtlich kein Deutsch versteht und dann so, I have to speak English. Das ist ganz, ganz schlecht. Aber wunderschön.
Naja, also wenn man ehrlich ist, eigentlich war das, also guck mal, früher hatte man ja noch nur begrenztes Speichermedium zur Verfügung, eine VHS-Kassette oder halt eine DVD. Eigentlich war ja alles Gelaber und so nur Ballast, was vom Ei, warum man sich das, also man hat sich das ja nicht gekauft, um 45 Minuten lang Dialoge zu sehen.
Ja,
dementsprechend aber eigentlich irritierend, dass man so viel davon eingebaut hat.
Ja, aber wie du ja weißt, findet ja Sexualität und Pornografie auch zu einem Großteil im Kopf statt. Das heißt, das gehört dazu. Also mit im Kopf statt meine ich jetzt nicht das Blasen am Anfang, sondern halt die
Entschuldige, Rainer, wir wollen einen schlechten Tag. Aber wirklich, du bist ja auch ein Feier heute, was ist denn da los?
Nee, also die Fantasie gehört ja viel mit dazu, ne, bei sowas. Und aus diesem Grund gibt es ja immer noch, also ich meine, der Pornodialog an sich ist tot, aber Settings in der Pornografie gibt es ja immer noch hunderte. Es sind heutzutage eher über das Internet einzelne Szenen oder kurze Sachen, die dargestellt werden, aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch irgendwie den Pokémon-Porno oder so.
Habe ich nie ganz verstanden. Es gibt ja sogar so auch so umgezeichnete Szenen von den Simpsons und von Family Guy und so, wo ich mich auch mal frage, gibt es wirklich irgendjemanden, der sich jemals gefragt hat, Homer und Marge, wie sieht das wohl aus? Also ich habe mich das nie gefragt, es scheint ja für jedes Tierchen ein Pläsierchen zu geben.
Es gibt ganze Manga-Serien, die darauf basieren quasi.
Ja, Manga ist jetzt wieder was anderes. Da ist ja
also da gibt es auch einzelne Spielereien in diese Richtung. Also
ich habe so das Hentai. Nie ganz verstanden. Dann gibt's dieses Hentai-Zeug. Ne? Hentai, ist Hentai immer mit irgendwelchen Oktopussen eigentlich? Oder nee,
ich glaube, Hentai ist generell. Also ich bin bin ich auch kein Fachmann. Man mag mich korrigieren, aber ich glaube, Hentai ist generell die sexualisierte Version eines Mangas. Also wenn es halt um Sex geht. Okay. Dann ist es halt Hentai. Das muss
löst bei mir übrigens komplett gar nichts aus. Also alles Gezeichnete ist mir komplett, also vielleicht bin ich zu dumm, um mir
du hast keine diese Fantasie.
Ja, ich sehe einfach nur den fetten Japaner, der es gemalt hat vor mir so. Es ist einfach, es gibt mir nichts. Also das ist dann irgendwie, ich kann dir nicht genau sagen, woran es liegt. Ich habe sowas natürlich auch schon mal gesehen, gedacht, nee, also irgendwie mir gibt das überhaupt nichts. Dann ist ja natürlich ist auch der restliche Teil, den man so sieht, unecht. Aber das ist halt unecht, unecht. Das ist ja sogar fiktiv. Also es ist ja gemalt und dementsprechend sind das für mich dann keine. Weißt du, weil jeder hat ja irgendeinen, was er mag, ne? Also dünn, dick, blond, was weiß ich. Aber bei und diese Vorstellung, was man mag oder so, sollte ja möglichst zu dem passen, was man sich anschaut. So, ne? Wenn du jetzt auf super dicke Frauen stehst, dann magst du halt das so. Aber bei der Nummer, da können sie malen, was sie wollen. Das ist mir komplett. Das überträgt sich bei mir irgendwie nicht. Da bin ich raus.
Wie schon gesagt, da gehört halt Fantasie mit dazu. Ne? Ich meine, nicht umsonst war Tomb Raider so ein großer Erfolg. Das war jetzt nicht, weil das so ein Top-Spiel war damals. Also ich glaube, ich glaube, ein Großteil kam auch dadurch zustande, dass halt die Hauptdarstellerin, also die Spielfigur, eine großbusige Polygon. Also ich weiß nicht, aus wie viel Polygonen Lara Croft damals bestand.
Damals zur Rekordzahl, also es waren ein paar tausend Stück, das weiß ich sogar, weil ich letztens noch die Stay Forever-Folge dazu gehört habe, die eine sehr schöne Folge dazu gemacht haben, wo auch relativ gut erklärt wurde, warum dieses Spiel so zum Phänomen wurde, weil das war ja gar nichts, also Action-Adventures in dieser Art und Weise mit Klettern und Rätseln lösen und so gab es davor halt auch schon, ne? Mhm. Und es ging halt sehr, sehr, sehr viel über die Figur der Lara Croft über die Decke oder durch die Decke und die sind super schlecht gealtert, die Spiele, besonders die ersten, weil die Steuerung
Grafik,
wirklich
ne?
fern. Die Steuerung war fürchterlich aus heutiger Sicht. Damals hat es einen nicht gestört, aber heute, ich weiß noch genau, wie ich das. Ja, aber du warst halt mehr daran gewöhnt, dass es Rotze war von der Steuerung her. Und dass da ja 3D was Neues war, also jetzt so Konsolen 3D, warst du halt auch noch nicht so. Wie soll man sagen, viele Mechanismen, die heute in Spielen drin sind, so diese kleinen Tricks, die solche Spiele sich bedienen, zum Beispiel die Uncharted-Serie, die ja fantastisch ist.
Ja, die ist super.
Wenn man da mal drauf achtet, also wenn man das jetzt spielt zum Beispiel, da sind halt ganz viele kleine Automatismen drin. Also zum Beispiel, wenn Nathan Drake an eine Kante springt und er würde sie eigentlich verpassen, dann ist es wirklich so programmiert, dass er sie dann doch erwischt. Und natürlich kann er auch an der Kante vorbeispringen, wenn es zu deutlich ist, aber an sich sind da halt viele Dinge bei, die es erleichtern sollen, in dieser 3D-Bewegung oder Umgebung dich zu bewegen. Und das gab es bei Tomb Raider alles noch nicht. Oder Tomb Raider, wie es ja eigentlich heißt. Und das war damals, das ist so unfassbar durch die Decke gegangen. Ich habe sogar meinen Vater in mein Kinderzimmer geholt, irgendwie, ich war, weiß nicht, 12, 13, nur um ihm dieses Spiel zu zeigen. Mit diesem Vorspann, wie sie da in diesen Tempel reinlaufen und das ist alles verschneit und so. Das war für die damalige Zeit absolute Weltklasse. Aus heutiger Sicht super beschissen gealtert.
Ich weiß es gar nicht mehr. Hat man damals schon auf Menschen geschossen oder waren es nur Affen?
Das ist eine gute Frage, ob man im ersten Teil menschliche Gegner hatte. Also man hatte auf jeden Fall mehrere. Im ersten Teil kam viel vor. Wölfe war das erste, glaube ich, was vorkam an Gegnern. Und bis zum T-Rex dann. Ne? Also du hattest einen Tyrannosaurus, gegen den du antreten musstest. Aus heutiger Sicht sah der aus wie eine Spielpuppe. Aber damals war es der Oberhammer. Und es kann sein, dass sogar erst im zweiten Teil, wo dann am Anfang das Venedig-Level war, menschliche Gegner kamen. Ich muss auch sagen, dass das zu der Spielerei gehört, die ich nie durchgespielt habe, die auch niemand durchgespielt hat, die ich kenne, weil die einfach erstens diese Rätsel waren, es war halt alles ultra unübersichtlich. Ne? Also du konntest halt, es gab ja auch keine Möglichkeit, sich zu orientieren. Habe ich das schon mal erzählt, dass mein
Springen
Bruder mal bei so einer
Hot...
Springen war ätzend, du bist ständig dran vorbeigesprungen, aber diese Kleinigkeiten, also bei Stay Forever kam das auch vor, wo sie darüber diskutierten, dass einer der besonderen oder der Besonderheiten von Tomb Raider war, dass sie Dinge eingebaut haben, die spielmechanisch komplett sinnlos waren, aber halt einfach geil waren, um sie anderen zu zeigen. Zum Beispiel, dass Lara Croft, wenn sie von der Klippe springt, einen Körper macht. Oder ein Salto sogar, glaube ich, im zweiten Teil. Und das war halt völlig unerheblich für das Spiel. Aber wenn du das erste Mal gemacht hast, hast du dich gefühlt wie der König der Welt, weil du dachtest, wie geil ist das denn? Das gab's halt bei anderen Spielen davon nicht.
Und schwimmen und untertauchen und so. Und alles in so einer 3D-Welt, ne?
Mhm. Das sind ja heute alles, völlige Selbstverständlichkeiten, aber ja, zu der Zeit damals.
Hat ja auch ein Reboot bekommen, ne? Die Serie,
der sehr gut
von,
ist.
Von Square Enix, wurde jetzt aber, wenn ich es richtig mitbekommen habe, verkauft oder ist gerade im Gespräch, verkauft zu werden. Von Square
das
Enix.
Kann sein. Ich habe die Filme übrigens nie gesehen.
Ich habe nur
einen gesehen.
Da war
ich nämlich
dann
schon zu alt. Also da war ich dann so 17, 18, da hat es mich dann nicht mehr interessiert. Also die Tomb Raider Filme, das war ja eigentlich, Angelina Jolie hat ja davor schon, war schon bekannt, aber der große Durchbruch als Schauspielerin, behaupte ich jetzt mal, oder wo sie wirklich weltbekannt wurde, war Tomb Raider.
Echt? War da vorher nichts?
Und ja, nicht, dass nix war. Sie hat in ein paar wirklich erbärmlich beschissenen Filmen mitgespielt. Und sie hat ja auch einen Oscar bekommen für, wie hieß der nochmal, mit Winona Ryder, wo es um eine Klapse geht, weiß ich nicht mehr genau. Snapped oder sowas. Relativ unbekannt in Deutschland. Da hat sie einen Oscar für gekriegt, aber wo sie eine Insassin spielt. Aber der große Durchbruch, der große Welterfolg, der erste, in dem sie aufgetreten ist, war, soweit ich weiß, Tomb Raider.
Ja,
und darüber ist sie dann noch.
Ja, das stimmt fast. Ich habe gerade mal Wikipedia aufgeschlagen. Du hast recht, die hatten ganz, ganz viel mit Spiel, also Filmen vorher gespielt, von denen ich noch nie gehört habe oder die ich noch nie gesehen habe. Aber da sind
Hackers
eins,
zum Beispiel.
Ja, aber das wollte ich gerade sagen, aber da sind ein, zwei dabei, die ich doch kenne und die auch Kultcharakter haben, unter anderem Hackers.
Naja, Hackers hat keinen Kultcharakter, Reinhard. Das ist so.
Oh, doch, du bewegst dich nur in der falschen Bubble. Hackers, ja, bitte, Hackers kennt man doch. Oder?
Ja, also Hack viele, die Planet? Uns jetzt zuhören, kennen, ja, aber Hackers ist so, also wenn es irgendeinen Film gibt, ähnlich wie der mit Robert Redford, wie heißt der nochmal? Sleepers? Hieß der
Snatch? Oder Snatch, warte mal.
Robert Redford auch aus den 90ern mit Dan Aykroyd.
Ja,
und,
ich weiß nicht, wie du meinst, aber ich weiß
nicht,
wie der
nochmal. Ich muss nicht Sleepers, warte mal, ich hab's gleich, der sehr ähnlich. Auch in beiden Filmen kommen so Hacking-Szenen vor, die wirklich unangenehm
ja,
sind.
Sehr.
Also so richtig unangenehm. Weißt du, wo jemand so sich über so einen Computer beugt, an ihm Zahlenkolonnen vorbeifahren und er dann einfach, ähnlich wie auch bei GoldenEye, gibt's auch so eine Szene, da gibt's ja auch diesen Hacker Boris, der sich dann irgendwie in dieses Satellitensystem einhackt und ist auch super unangenehm. Sneakers, die lautlosen.
Sneakers,
genau.
Aha.
Sneakers, die lautlosen. Sneakers, die
okay,
lautlosen.
Ja, okay.
Und sehr, also alles, was so in Richtung Hacking dargestellt wurde, waren in diesen Filmen, wobei ich mich nun mit Hacking nicht auskenne, aber ich behaupte mal, es ist weit weg von der Realität.
Das sind fast
sehr
allen
weit.
Filmen ja scheiße dargestellt, aber Hackers...
Ja, Mr. Robot gehört zu den Sachen, ja, wo es wirklich gut dargestellt aber, ist, soweit ich weiß.
Aber Hackers ist so ein Film, also den kannst du nur mit historischem Abstand sehen, der ist halt, ansonsten ist das Fremdschämen pur. Ne, aber trotzdem ist, also ich sehe den gerne. Ich finde den ganz unterhaltsam.
Das ist ewig her, dass eben so ein paar Sachen, Password, Swordfish und so, solche Filme sind an mir vorbeigegangen.
Ja.
Und Hackers habe ich, glaube ich, auch nur einmal gesehen. Ich weiß nur, dass sie da ihren ersten Ehemann, Johnny Lee Miller hieß der, glaube ich, der dann auch in Trainspotting vorkam, kennengelernt hat. Und mit dem eine, Angelina Jolie war ja immer prädestiniert für wilde Beziehungen. Die war ja auch mit Billy Bob Thornton liiert und dann haben die immer, ich glaube, sie hatten sogar Partner-Tattoos und haben immer eine kleine Flasche mit dem Blut des anderen um den Hals getragen. Also ziemlich das Affigste, was man sich vorstellen kann.
Das hat fast was von Voodoo. Aber nochmal kurz zurück zu den Filmen, in denen sie mitgespielt hat. Einer, also ein Bekannter war noch, und zwar ein Jahr vor Tomb Raider, nur noch 60 Sekunden.
Auch nie gesehen.
Echt
nie
nicht?
Gesehen.
Oh Gott, nee. Den hast du nicht gesehen? Das war eigentlich, nee. Ich würde sagen, so, das war einer der großen Filme mit Nicolas Cage, bevor er angefangen hat, alles zu drehen. Und zwar wirklich alles. Also
alles,
Nicolas Cage hat wirklich alles gedreht.
Ich habe seit vielen Jahren keinen Film mehr mit Nicolas Cage gesehen. Jetzt kommt aber wieder einer, den ich wirklich gerne sehen will. The Unbearable Weight of Massive Talent heißt der. Also die unerträgliche Schwere des massiven Talents, wenn man so möchte.
Unbearable
und das
weight
ist eine Art
of Talent. Okay, ja.
Ja, das ist eine ist, wenn man so möchte, eine bisschen wie Being John Malkovich. Also es ist sehr meta. Nicolas Cage spielt sich selbst als Nicolas Cage, als abgebrannten Allesmacher, der irgendwie zwar weltbekannt ist, aber für Geld halt alles macht. Und der dann von einem sehr reichen Mafiosi eingeladen wird auf seine Insel. Und dieser Mafiosi ist sein größter Fan und hat alle Trivia, alle Sachen von ihm und Statuen und so einen Scheiß. Und dann gerät er in so eine Art Agenten-Thriller rein und da switcht der Film dann wieder um von, nennen wir es mal Metakomödie, zu Agenten-Thriller und wechselt aber da hin und her und er wird als einer von den besten Cage-Filmen der letzten 20 Jahre bezeichnet. Es gab in den letzten 2-3 Jahren aber immer wieder, das ist ja das Interessante, der ist irgendwann in so eine Schuldenfalle geraten, hat dann angefangen alles zu drehen, wie du eben sagtest, hat aber zwischendurch dann immer wieder mal dann doch was Gutes am Start gehabt. Ich kam aber an viele dieser Filme nicht ran, weil die im Streaming nicht angeboten werden. Zum Beispiel letztes Jahr Pick gilt als sein bester Film seit ewigen Zeiten, da geht um einen Eremiten, der im Wald wohnt und ein Trüffelschwein hat. Und dieses Trüffel, und mit Nicolas Cage spielt diesen Eremiten genau wie du dir vorstellst, dass Nicolas Cage einen Trüffelschwein haltenden Eremiten halten würde, spielen würde. Und es ist, muss richtig, richtig gut sein. Und man denkt die ganze Zeit, es wird so eine Rachegeschichte, wo er dann alle umbringt. So ist es aber wohl nicht. Der Film bleibt die ganze Zeit sehr ruhig und sehr langsam. Und den würde ich gerne nochmal sehen. Aber du kommst an viele der Cage-Streifen gar nicht mehr ran, weil das alles so straight to DVD-Dreck mittlerweile ist. So.
Ja, aber also Nicolas Cage, haben wir ja gesagt, hat wirklich jeden Scheiß irgendwann gedreht. Also wirklich alles. Also irgendwann, ich glaube, das war, als der Film zu 9-11 rauskam, hat er ja auch so einen Feuerwehrmann gespielt. Also irgendwann hatte der bei in unserem Bekanntenkreis so ein bisschen den Beinamen die Filmhure, weil er hat wirklich einfach, also.
Ja, aber als 9-11, also hieß der World Trade Center, hieß der, ne? Als World Trade Center rauskam, den ich auch nicht gesehen habe. Also sowas ist immer irgendwie an mir vorbeigehuscht. Muss man aber auch sein. Das war natürlich Oliver Stone und auch noch eine Großproduktion. Also danach wurde es ja wirklich, das war noch die Zeit, wo er noch Filme wie Bad Lieutenant und so gespielt hat. Und dann kam auf einmal sowas wie Hong Kong Express und irgend so eine Scheiße, wo du wirklich denkst, in Gottes Namen, was macht der Mann denn
also
da?
Also bei, als er World Trade Center gedreht, also als der rauskam, das war 2006, da sind ein paar Filme drumrum, von denen habe ich auch noch nie gehört. Wicker Man.
Wicker, hallo, The Beast.
Ich nie von gehört.
Du willst mir doch nicht erzählen, dass du das bekannteste Nicolas Cage-Meme überhaupt nicht kennst. Wickerman ist, du vertust dich, das war die Zeit, als der durchaus noch.
Aber den Film habe ich nicht gesehen.
Also den muss man auch nicht sehen, weil der schrecklich ist, besonders weil die Beast-Szene nur, die kommt nur vor in der Extended, glaube ich. Die kommt im Originalfilm gar nicht vor.
Im gleichen Jahr erschienen wie World Trade Center.
Ziemlich schrecklich, ja, aber der ist kein B-Movie, der ist schon als A-Movie gefilmt worden oder zumindest maximal B. Da geht's um einen Mann, der auf eine Insel kommt, auf der sogenannte Wicker, also Hexen sind.
Ja.
Und er dann immer mehr in so einen Strudel reingerät, dass die Frauen um ihn herum sich alle als Hexen zu erkennen geben und dann wird er irgendwann gefoltert und kriegt so einen Imkerhut auf und dann kippen sie ihm oben irgendwie 5000 lebendige Bienen rein. Und wie alles, was Nicolas Cage macht, ist das natürlich overact as fucked. Und es gibt halt ein Meme von ihm, wie er da so auf dem Boden festgeschnallt, irgendwie links und rechts festgehalten. Und dann brüllt er nur so, The Beast! The Beast! Und es ist einfach, ich liebe das ja an dem, weil der halt ja immer so war. Also der erste Film, den ich von Cage gesehen habe, war Arizona Junior. Ich glaube, einer der ganz frühen Coen Brother Filme, damals noch ziemlich Mainstream kann man den nicht nennen, aber Arizona Junior geht um einen Assi, wenn man so möchte, gespielt von Cage, der zusammen mit seiner Ehefrau Bonnie Hunt, heißt sie so?
Ich weiß gar nicht. 87 ist der.
87, genau. Der ein Kind entführt von einem reichen Industriellen, um ihn zu erpressen. Und dann gerät es aber so dahin, dass sie eigentlich, also sie können kein Kind kriegen und dann werden sie von einem Kopfgeldjäger gejagt und so. Und das war der erste richtig große Cage-Film, wo er auch so bekannt geworden ist, würde ich sagen. Ein paar habe ich nicht gesehen, wo er den Oscar, oder wo Cher, nee, wo, nee, Cher hat den Oscar bekommen für Mondsüchtig mit ihm. Dann kamen halt ein paar richtig gute Jahre, wo er wirklich Sachen wie Leaving Las Vegas gedreht hat.
Genau, so die 90er waren für ihn auch krass. Also was ich davon noch kannte, war 2 Millionen Dollar Trinkgeld. So eine Komödie.
Ja, auch. Aber dann, eine schöne Komödie. Genau, so eine schöne 90er Jahre Komödie.
Leaving Las Vegas, The Rock, Con Air, im Körper des Feindes.
Ja, aber da hat er einen Lauf gehabt in der Zeit. Da war richtig gut. Das war die beste Cage-Zeit. So.
Und da war auch dann, also da war auch noch nur noch 60 Sekunden. Das war auch noch so um die Zeit rum. Aber man muss ja sagen, der ist ja wirklich, also jede Menge Trash gedreht. Also wobei Trash ist ja, also richtig Trash ist das auch nicht, aber so direkt zur DVD-Verfilmung, wie du schon sagtest. Trotzdem auch richtig verschuldet. Also in der Wikipedia steht, Cage hatte, obwohl er im Laufe seiner Karriere insgesamt 150 Millionen US-Dollar allein an Gagen bekommen hat, ne? Nur Gagen.
Ja, nur Gagen. Nur Gagen.
Ja, hat er aufgrund seines verschwenderischen Lebensstils 2009 ist er pleite gewesen und hatte 14 Millionen Dollar Steuerschulden.
Ja, aber krass. es gibt einen tollen, könnt ihr mal bei YouTube eingeben, Did Nicolas Cage Really, heißt es, glaube ich, oder so, wo er halt Google-Fragen über sich, also er hat ja kein Social Media, gar keins, ne, weder Instagram noch sonst was.
Aber ich glaube, es ist trotzdem die Person, die am besten gerade von Deepfakes dargestellt werden kann, neben hier unserem Scientology-Jünger, genau.
Ja, ja. Ja. Aber da wird er halt Sachen gefragt und soll die häufigsten Internetfragen über sich beantworten. Und da kommen dann auch so Klamotten, also er sitzt da halt mit so einer Rockstar-Sonnenbrille, offenes Hemd, ziemlich abgebrannt, aber irgendwie auch geil, so halt im Cage-Modus so, ne, wo du einfach denkst, bei jedem anderen wird das prätentiös und bescheuert wirken und bei ihm denkt man irgendwie, ja, ist halt Nicolas Cage, der ist halt so. Und dann beantwortet er Fragen und eine der ersten ist, did Nicolas Cage really own a T-Rex? Und er hat wirklich einen T-Rex-Schädel gekauft für irgendwie 5 Millionen Dollar, der dann von China oder der Mongolei wieder beschlagnahmt wurde und die haben ihm aber das Geld nicht wiedergegeben und er erzählte auch darüber, dass das einer der Gründe war, warum er sehr schnell sehr pleite war, weil er wollte unbedingt, also ich meine, du musst erstmal in den Bereich kommen, reich genug und beknackt genug zu sein, 5 Millionen Dollar für einen T-Rex-Kopf auszugeben. Was, also den würde ich mir dann eher gießen lassen.
Was war der letzte Film, den du mit ihm gesehen hast?
Ja, das ist eine gute Frage, das ist echt lange her.
Snowden war 2016, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Da hat er mitgespielt, nee, habe ich auch nicht gesehen. Nee.
Den letzten, den ich von ihm gesehen habe, war tatsächlich 2019, Die Farbe aus dem All. Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: AllNet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Die Farbe aus dem All.
Ja.
Was ist denn die Farbe aus dem All? Das habe ich auch noch nie gehört.
Die Farbe aus dem All ist ein Horrorfilm, also so Sci-Fi-Horror. Was ist es hier nochmal? Hier Cthulhu und so. H.P. Lovecraft. Ist nach einer Kurzgeschichte, ich glaube, es ist eine Kurzgeschichte von Lovecraft.
Boah, ich habe mich mal versucht in Cthulhu, keine Ahnung. Ja, ich habe wirklich versucht, mich da einzulesen, ne? Ich habe wirklich versucht, ein Lovecraft-Buch zu lesen. Boah, meine Fresse, ist das eine zähe Nummer.
Ja, also, schwierig. Also,
boah.
Ganze Drumherum, ich glaube, es ist wirklich, wirklich schwierig und ich weiß auch nicht, ob ich das schaffen würde, mich in diese Welt.
Ich kann komplett nachvollziehen, warum das zu seiner Zeit. Und das war ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, Lovecraft war zu seiner Zeit gar nicht so erfolgreich.
Soweit ich weiß, ich habe letztens ist gut, vor einem halben Jahr oder so bei irgendeiner Bahnfahrt, habe ich noch einen Podcast darüber gehört, über Lovecraft, wo sie jemanden interviewt hatten, der zur Lovecraft-Gesellschaft gehört und das halt auch wissenschaftlich untersucht, die Texte, beziehungsweise Lovecraft der hat ja nur ein paar Geschichten geschrieben, gar nicht so viele, die in diesem Universum spielen, aber er hat dieses Universum Universum quasi aus dem Hut gezaubert und ganz viele Leute haben danach noch Sachen geschrieben, die auch in diesem Universum spielen oder drumrum.
Und es war, also deswegen wird er ja so als Visionär gehuldigt, weil das wirklich, also es geht ja um diese Riesen, die die Welt bestimmen, ne, und beziehungsweise die irgendwie in der Tiefe lauern und so, das war schon, es ist aus heutiger Sicht ist halt das Problem, dass es sehr langsam ist und sehr detailliert und sehr wenig passiert für sehr lange Zeit und da ist man mit heutigen Lese- und Sehgewohnheiten einfach nicht mehr dran gewöhnt, wenn du jetzt Stephen King oder so liest, weißt du, wo eigentlich auf jeder Seite irgendwie so ein Moment ist, wo du sagst, ein Page-Turner.
Ich weiß nicht, ob man das an der Zeit festmachen kann, weil du kannst auch alte, also wirklich alte Bücher, sowas wie Jules Verne, kannst du heute immer noch super gut lesen. Und die sind trotzdem spannend, die sind nicht langweilig oder irgendwie langsam erzählt oder so. Die sind trotzdem super gut und die sind auch scheiße alt. Aber ich glaube,
Jules Verne habe ich leider nie gelesen.
Oh, das lohnt sich sehr. Jules Verne lesen ist super. Kann ich sehr
empfehlen.
Jetzt
gib du mal deine beste Nicolas Cage-Empfehlung. Dein Nicolas Cage-Lieblingsfilm, bevor wir den Cage abschließen.
Das sind zwei Filme. Zwei ziemlich trashige Filme, aber
oh Gott, bitte nicht die Hellrider-Scheiße,
oder?
Nein,
die Tempelritter-Geschichten.
Oh, die sind auch super.
Ich finde die großartig.
Hätte ich gar nicht gedacht, dass du die magst, weil die sind ja eigentlich wirklich so, das ist ja ein bisschen wie Piraten der Karibik.
Ja,
das ist ja fast wie
Schatzsucher. Das ist toll.
Ja,
das ist das, was man als kleiner Junge erleben wollte.
Eigentlich ist ein Rabatt Indiana Jones, ne?
Ja, wobei so ein bisschen mehr mit Geheimnissen.
Und wieder Querverbindung, der Vater von Angelina Jolie spielt da seinen Vater.
Ah,
also wieder hin und ja.
Witzig.
Aber und von diesem Vater, John Voight, können wir direkt gleich zum nächsten Trendthema, nämlich Massenmord, weil der ist ja großer Freund der NRA.
Oh, oh Gott.
Und da wollten wir heute auch noch drüber reden, weil das ist ja Stimmung.
Stimmt.
Aber vorher machen wir da den Cage fertig. Ich fand die Tempelritter-Filme auch super. Das Einzige,
super
was mir auf die Nüsse gegangen hat, war Jan Krüger, die eigentlich Diana Heidkrüger.
Ja.
Und irgendwie vor 20 Jahren dann mal nach Amerika exportiert wurde und sich selber synchronisiert hat in diesen Filmen. Und Lecko Funny hat sie sich selber schlimm synchronisiert. Guck mal, da drehen wir wieder einen Zirkelschluss zu den Pornosynchros am Anfang, weil ehrlich gesagt, selbst Conny Dax hat sich in den alten Jetzt wird schmutzig Film besser selber synchronisiert als Diane Krüger in den Tempelritter Film. Die sind unerträglich. Du denkst immer, ja, aber was ist denn jetzt da los, sage ich zu ihnen. Die hat sich auch bei Inglourious Basterds selbst synchronisiert. Die spricht ja auch ein sehr gutes Deutsch.
Die ist auch Deutsche.
Aber aus irgendeinem Grund,
oder?
Sie ist Deutsche. Ja, klar. Ja, aber es gibt ja viele Deutsche, die nach Amerika gehen, die dann plötzlich mit Dialekt und so sprechen, die kann akzentfreies Deutsch sprechen, aber irgendwie kann sie sich nicht selber synchronisieren, obwohl das an sich eine gute Schauspielerin ist. Also die hat ja aus dem Nichts heißt der, glaube ich, von Fatih Akin, wo es um einen Attentat geht, wo ihre Familie stirbt, der vor ein paar Jahren rechtsradikaler Anschlag, heißt er aus dem Nichts? Ich glaube schon. Der war wirklich gut und stark und toll erzählt. Und da hat sie sich auch super gespielt, aber bei dem Film jetzt, also bei den Tempelritter-Filmen, fand ich sehr anstrengend. Und trotzdem sind die aber toll, weil die so Indiana Jones-ig sind. Ne?
Ja, es ist in Indiana Jones gemischt mit Dan Brown.
Stimmt, ja. Indiana Jones gemischt mit Dan Brown, dann alles so ein bisschen locker leicht, ne? So sehr. Weißt du, wo er da mit Zitronensaft auf der Unabhängigkeitserklärung rumfummelt und das ist halt alles völlig abstrus eigentlich. Schade, dass sie die nie fortgesetzt haben, ne?
Ja, war dann aber auch durch, ne? Also ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was macht man nach das Vermächtnis des geheimen Buches, wo sie irgendwie im Mount Rushmore, ist es glaube ich, rumklettern und dann irgendwie das geheime Buch des Präsidenten mit allen Geheimnissen finden. Was willst du danach noch machen?
Och, da hättest du auf jeden Fall, meinst du nicht, dass man da noch jetzt weiter, also Indiana Jones hat es auch gemerkt, kann man, ja gut, okay, ich nehme alles zurück, kann man auch nicht so gut fortführen.
Ja,
aber
Dritter
die ersten
wird noch
drei
gehen,
sind
Dritter
genial.
Wird noch gehen. Ich würde mir angucken, wenn es einen dritten geben würde.
Ja, genau, den würde ich, du meinst einen vierten. Achso,
nee,
du meinst von Tempelritter.
Ja, genau.
Vielleicht tut uns Cage ja nochmal den Gefallen. Und jetzt Trendthema Massenmord, Reini, was war da wieder los?
In Texas ist Amoklauf an der Schule gewesen, ne? Also ein 18-Jähriger, aber nicht an seiner eigenen Schule, sondern an der Grundschule, soweit ich das mitbekomme. Ich habe es heute auch nur, ich habe heute Morgen mein Handy in der Hand genommen, Nachrichten gelesen, Handy wieder weggelegt. Das ist so, da ist irgendwie ein 18-Jähriger mit bis an die Zähne bewaffnet in eine Grundschule gegangen, hat zwei Lehrer oder Lehrerinnen erschossen und ich glaube 19 Kinder.
kann man nicht, also es ist genau wie du, ich habe es gelesen gestern Abend, wir waren bei Freunden was grillen, weil ich Geburtstag hatte, danke Reinhard.
Ja, und, hallo, ich habe dir gestern gratuliert und ich habe dir dieses wundervolle Lied hier vorgespielt. Ja.
Wo zum Teufel hast du diese Scheiße so schnell hergeholt?
Das liegt auf meinem Soundboard.
Okay. Oh Gott. So. Okay, ich freue mich sehr.
Ja, ist
danke.
Schön,
ne? Bitte. Nein, aber ähnlich wie bei dir, unser Freund sagte dann, oh nee, und legte dann auch wieder das Handy hin. Nicht, weil es ihm egal war oder so, sondern weil du einfach nur ohnmächtig bist gegen diese, gegen dieses immer und immer und immer wiederkehrende davon. Das ist ja einfach unerträglich, wenn man drüber nachdenkt, ne?
Ja. Das, also ich meine, das zieht sich ja, das kommt alle paar Jahre oder jedes Jahr irgendwie wieder. Ne? Ich meine, zu unserer Zeit damals, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, das war, da waren wir noch in der Schule, da war Columbine.
Ja, ich wollte heute auch was dazu tweeten. Und wie lange ist es her, Reini? 23 Jahre. Und was hat sich seit Columbine verändert? Nichts. Absolut gar nichts. 23 Jahre lang haben es die Amerikaner nicht geschafft, Background-Checks einzuführen. Jetzt sind die Australier um die Ecke gebogen, haben gesagt, ey, macht's doch wie wir. Die haben ja 1996 einen ganz schrecklichen Terroranschlag gehabt oder einen Amoklauf mit, glaube ich, 35 Toten. Ich weiß nicht mehr genau, wie die, habe ich heute noch gelesen, ich habe aber leider den Ort vergessen. Martin Bryant hat da 35 Menschen umgebracht und dann haben die Australier von einem auf den anderen Tag ihr Waffengesetz komplett geändert.
Ja, also Nova Scotia.
Nee, Nova Scotia ist was anderes. Nova Scotia ist Amerika.
Also hier ist Amoklau von Nova Scotia. Okay.
Nee, Martin Bryant war Australien, warte, kann ich, ist ja doof sowas irgendwie so bei Australien, Amoklauf.
Er war Australien, ich dachte, du sagst gerade Kanada.
Nein, Australien.
Ah,
Australien.
Okay.
Amoklauf 1996 war Martin Bryant. Nein, Australien. Ich würde
das.
Es ist schlimm,
dass es so viele gibt davon, dass man verschiedene runterleiern muss.
Port Arthur, genau. Port Arthur war in Australien, war ein riesiges Massaker damals, eine Katastrophe vor dem Herrn. Und danach haben die aber ihr Dings komplett verändert. Und seitdem gab es sowas nicht nochmal. Was natürlich auch jetzt Quatsch wäre und Augenwischerei so zu tun, als wenn Background-Checks und so jedes zukünftige Attentat und jedes zukünftigen Aberglauben verhindern würden. Also wenn Geisteskranke da nicht mehr rankämen, weil dann suchen sie halt einen anderen Weg. Aber die Verfügbarkeit von Waffen in den USA und so stark, wie das in deren Kultur verankert ist, also dieser Glaube an dieses, an ihren ersten Zusatzartikel und dieser Glaube daran, dass sie ein gottgegebenes Recht auf Waffenbesitz haben, das ist halt so krank. Und es gab heute einen Basketballtrainer, der eine sehr brennende Rede gehalten hat an der Seite eines Spiels, wo er auch sagte, ich bin nur Basketballtrainer, was soll ich dazu sagen? Aber ich könnte kotzen, der war den Tränen nahe, dass ich hier jede Woche irgendwie Thoughts and Prayers höre von Politikern, dass ich jede Woche Silent Memory und Silent es gibt so ein paar Floskeln, die immer und immer wieder in diesen Fällen verwendet werden. Thoughts and Prayers ist einer so dieser, ne, dieser Hauptfloskeln. Ihr werdet in unsere Gedanken und in unsere Gebete eingeschlossen. Ja, und er sagt, ich will diese Scheiße gar nicht mehr hören. Ich möchte einfach, dass endlich sich die, wie viele tote Kinder muss noch geben, bevor sich diese kranke Scheiße endlich ändert. Und er hat das so eindrücklich gesagt, dass es auf der ganzen Welt geteilt wurde. Martin Kerr heißt er, glaube ich.
Dazu hat übrigens Ricky Gervais mal was getwittert, als irgendwie, ich weiß nicht mehr, was da war, ob das irgendwie Flutkatastrophe oder sonst was war, wo irgendwie zwei Promis so Thoughts and Prayer, bla bla, dann hat er dazu getwittert so, oh fuck, ich habe nur Geld hingeschickt. Weißt du, wär's damit?
Ja. Ne? Ja, hat er ja auch einfach komplett recht. Und dieses, deswegen verzichte ich auch in meinen Social-Media-Kanälen immer drauf, wenn schlimme Dinge passieren oder so, dann anzufangen, auf einmal eine schwarze Kachel zu posten oder so.
Ja,
das ist so, Das hilft einfach niemandem. Ja, Anteilnahme, wichtig. Ja, von mir aus auch Anteilnahme oder Solidarität, so. Solidarität ja. mit der Ukraine. Aber weißt du, jeder Arschkriecher, jeder Pisser, jeder, der auf dem Globus die Ukraine nicht finden würde, hatte auf einmal eine blau-gelbe Fahne in seinem Profil, wo du so denkst, ja, aber weißt du, am Ende ist es euch doch scheißegal, weil ihr wollt ja nur, dass Leute euch beklatschen und sagen, Mann, seid ihr mitfühlende Menschen. Und jetzt bei dieser Sache da, was in Uvieda passiert ist, also in Texas, es ist halt immer die gleiche Story, ne? Irgendein verwirrter 18, 19, 20-Jähriger, so wie vor 3-4 Jahren bei Sandy Hook, läuft halt mit einer Waffe in eine Grundschule rein und ermordet Menschen so. Und das in einer Massivität, wie sie ja nur geht, weil Waffen so verfügbar sind. Also in Deutschland, wie viele Umwege du gehen musst, um an so eine Waffe zu kommen, ja, wie die da verwendet hat.
Du brauchst du bekommst hier an, also nicht so leicht solche Waffen wie in den USA. In Deutschland brauchst du in erster Linie, wenn du eine Schusswaffe haben möchtest, brauchst du in erster Linie Ausdauer, weil es dauert einfach 1-2 Jahre oder ein Jahr musst du warten oder so, bis du dann irgendwann Waffenschein hast und Schusswaffen kaufen darfst und dann auch halt nur, wenn du ein Schießbedürfnis hast, wie es so schön heißt. Das heißt, wenn du in einem Schießbedürfnis...
Es gibt den Begriff Schießbedürfnis.
Ich glaube, es heißt Schießbedürfnis. Warte, lass mich mal ganz kurz googeln. Schießbedürfnis. Es ist so schönes Beamtendeutsch. Ja, Bedürfnis. Es ist ein Bedürfnis. Schießbedürfnis quasi als Sportschütze. Das heißt, wenn du eine bestimmte Art von Waffen haben willst, musst du auch in Anführungszeichen nachweisen, also irgendwie im Verein mal an irgendwelchen Wettbewerben teilnehmen oder sonst was, dass du diese Waffe auch als Sportschütze dann tatsächlich benutzt oder brauchst, in Anführungszeichen. Oder du musst irgendwie dein Büchlein führen, wo du das irgendwie nachgetragen hast. Weiß ich auch nicht so genau, ich bin in keinem Schützenverein. Aber wie gesagt, es ist in Deutschland jetzt auch nicht schwierig, an eine Waffe zu kommen. Du musst halt nur Zeit mitbringen. Du kannst nicht irgendwie dir überlegen, so, boah, nächste Woche will ich mal einen Amoklauf machen. Ich gehe mal in den Supermarkt und kaufe mir irgendwie 2 Shotguns und 3 Handfeuerwaffen. Das geht halt nicht. Aber
plus,
wenn du
das automatische Waffen und so, da ist der Zugang ja nochmal beschränkter, ne?
Vollautomatisch gibt's. Ich sag lieber gar nichts, da weiß ich nicht.
Da kenne ich mich auch nicht gut genug aus, aber also es wird sich mir nie erschließen, warum Leute irgendwie ein AR-15-Gewehr zu Hause brauchen. Also für welchen Jagdauftrag soll das denn sein? Was jagt man damit? Elefanten? Also wofür brauchst du ein Schnellfeuergewehr zu Hause?
Es gibt ja auch Leute,
du kannst allerdings natürlich auch mit einer ganz normalen. Ja, aber da bin ich, also wir hatten einen Nachbarn, der Waffen gesammelt hat, einen Anwalt. Und er hat wirklich den kompletten Keller bis zum Dach voll gehabt mit Dings, ne? Und da, mit Waffen. Und wie soll man sagen, es erschließt sich mir nicht. Also ja, man kann das aus der Sicht eines Sammlers, wie jeden gegen einen anderen Gegenstand, ich sammle Vasen, ich sammle Spielkarten oder so, kann man sagen, ja, ich sammle halt alte Waffen. Ja. Aber es ist trotzdem, Waffen sind für mich immer im Verbund mit Tod. Waffen sind ein Symbol für Tod.
Ja, ich kann trotzdem, also ich kann die Faszination für die Technik nachempfinden. Wenn jetzt jemand solche Sachen, also so alte Schusswaffen oder generell sowas in der Art sammelt. Ich kann die Faszination für die Technik nachempfinden, weil die ist schon erstaunlich. Aber nichtsdestotrotz hast du recht und niemand braucht das dringend. Man kann sich auch für die Technik interessieren, ohne so ein Ding im Schrank liegen zu haben. Also ich verstehe nicht, warum, also ich weiß nicht, werden in den USA vollautomatische Waffen verkauft? Kannst du da?
Ja, klar.
Also echt welche, wo du quasi den Trigger durchziehen kannst und der ballert das ganze Magazin leer?
Selbst ein Verbot dafür ist ja schon nicht möglich. Also und dann haben sie der erste, also ich glaube nach, ich weiß nicht, ob es nach Sandy Hook war oder so, da gab es dann eine Diskussion darüber, ob es gibt halt für diese Schnellfeuergewehre, also für diese Automatikgewehre, noch so eine Art Zusatz Magazin, was man da so dran packt, was die Feuergeschwindigkeit und die Zahl der Patronen noch erhöht. Und also, das hat man dann verboten. Da hat man dann gesagt, nee, Moment, also 50 Schuss in der Minute, okay, aber das geht dann doch nicht.
Nee, das, was du meinst, sind Bumpsticks. Das sind ist ein Schaft für ein halbautomatisches Gewehr. Also der Unterschied ist, ein halbautomatisches Gewehr oder eine halbautomatische Waffe, damit drückst du ab, du schießt und du kannst direkt wieder schießen, ohne laden zu müssen. Das ist quasi ein Selbstlader. Du kannst aber nicht den Trigger durchhalten und der rotzt das ganze Magazin leer, sondern du musst schon mehrmals hintereinander, also so wie Einzelklicken mit der Maus. Ne? und eine vollautomatische Waffe, da hältst du den Trigger durch und der rotzt das ganze Magazin leer. Und so ein Bumpstick, der ist quasi ein Schaft hinten für die für das Gewehr, das du halt an die Schulter anlegst, das leicht federnd ist, sodass durch den Rückstoß der Waffe du im Grunde quasi Autofeuer hast, obwohl es nur eine halbautomatische Waffe ist. Das heißt, wenn du eine halbautomatische Waffe nimmst, die eigentlich nur so klick, 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 klick machen würde, kannst du, wenn du die anhältst, durch den eigenen Rückschlag der Waffe hast du quasi eine Automatik. Die sind mittlerweile aber nicht mehr legal. Die waren mal
genau,
legal,
das meinte ich ja. Das meinte ich ja.
Genau.
Genau. Und allein diese Sache, also das abzuschaffen, selbst das war schon eine Diskussion, weißt du? Ja. Wo du so denkst, das müsste doch eigentlich jedem zurechnungsfähigen Menschen zu erklären sein, dass das Wahnsinn ist und auch, dass Automatikwaffen Wahnsinn sind. Aber du kriegst es halt in den USA nicht durch. Und dass jetzt die beiden, also dass die beiden Administration jetzt da ist und dass Biden sehr deutlich sich darüber geäußert hat und der Meinung der Allgemeinheit ist, der Basketballtrainer, der Kerr, sagte, es kann doch nicht sein, dass 50 Senatoren, die nämlich gegen schärfere Waffengesetze, gegen Background-Checks und all das sind, dass diese 50 Senatoren die ganze Nation hostage, also die ganze Nation Geisel halten. Dadurch, dass sie sagen, wir, auch wenn ihr das gerne möchtet, dass es anders gehandhabt wird, dass es Background-Checks etc. gibt, wir wollen das nicht und deswegen wird es das nicht geben. Und das ist schon absoluter Wahnsinn.
Ja, aber also du musst überlegen, hinter diesen Abgeordneten stehen aber auch, also steht ein Teil der Bevölkerung. Ne?
Das sind nicht nur 50 Menschen, klar.
Das ist jetzt nicht vergleichbar, weil das eine sind Waffen, das andere sind Spritschleudern. Ist in Deutschland das eigentlich, wenn man mal davon absieht, dass es keine Waffen sind, das gleiche mit der Automobilindustrie. Ne? Ein Tempolimit von 130 auf der Autobahn wird auch niemandem wehtun, wird aber nicht passieren, weil ein paar Abgeordnete so tief im Arsch der Autoindustrie stecken, dass das halt nicht mehrheitsfähig ist. Und genauso du auch in der Bevölkerung einen Teil der Menschen findest, die ihre Freiheit dadurch definieren, dass sie auf der Autobahn das Gaspedal durchtreten können und 200 fahren.
Und das wirst du, also man darf es nicht miteinander in Relation setzen, aber du hast recht, das ist letztlich in Deutschland vergleichbar damit, weil beide Gesetze oder beide Gesetzgebungen werden sich nicht ändern. Obwohl ich auch sagen würde, in meinem gesamten Freundeskreis würde ich niemanden finden, der gegen ein Tempolimit wäre. Niemanden. Also, wenn ich jetzt in meinem privaten Umfeld schaue. Aber mein privates Umfeld ist natürlich nicht exemplarisch für die deutsche Bevölkerung. Und die deutsche Bevölkerung, und jetzt ohne herablassend zu sein, aber ich bin ja gerade an der Ostsee und bin Großteil des Tages mit Campern und Menschen, die hier so Mobilheime aufstellen und Sexualverkehr haben, während freiwillig läuft, zusammen, also zumindest auf der Promenade. Und das ist der, also nicht die, die Sex haben bei freiwillig, aber grundsätzlich tendiert man immer dazu, glaube ich, seine Mitbürger zu überschätzen und nicht zu unterschätzen. Und es gibt von George Carlin diesen Satz, den ich schon oft gesagt habe, stell dir den durchschnittlich dummen Menschen vor, also einfach so den Dummdödel, und denk dann drüber nach, dass 50% der Menschen noch dümmer sind. Und das gleiche Problem hat man in den USA und das gleiche Problem hast du in Deutschland auch. Seien es jetzt Querdenker oder seien es Tempoirre, die irgendwie sagen, meine Freiheit fängt auf dem Gaspedal an, wo du so denkst, ja, aber 160 reicht auch. Damit kann man leben, das ist vertretbar. In jedem anderen Land Europas, ja, für mich natürlich auch, aber sagen wir mal, ich würde milde anfangen und würde sagen 140, 160, das wäre ein Kompromiss. Aber es kann halt nicht sein, dass das 18-jährige Jungs in Papas tiefer gelegten 200.000 Euro Mercedes 250 fahren können. So, weißt du, das ist einfach eine Geschwindigkeit sinnlos erreichen können, bei der es keine Chance mehr gibt, abzubremsen im Notfall.
Ich finde auch, man muss nicht mit 160 über die Autobahn brettern. Also ich bin ja in letzter Zeit viel in Österreich unterwegs und da ist ein Tempolimit von 130 max einfach. Wenn nirgendwo halt irgendwas steht, dann ist halt max 130 und das reicht vollkommen aus, immer, also ich habe eigentlich durchgehend in dem Citroën, den wir fahren, so ein Tempolimiter drin, den habe ich auf 130 gesetzt und fertig. Ne, dann ist halt nicht schneller und das reicht auch mehr als dicke. Also mal ganz davon abgesehen, hier in Österreich wird das auch relativ, also nicht hart kontrolliert, aber ich sag mal so, wenn ich von da, wo ich wohne, auf die andere Seite, oder beziehungsweise von da, wo ich gerade bin, auf die andere Seite von Wien fahre, fahre ich auf dem Weg ohne Scheiß an 15 Blitzern auf der Autobahn vorbei.
Ja,
und zwar unangekündigt. Einfach Blitzer, es gibt
hier. Das checke ich auch in Deutschland nicht. Also auf der einen Seite wird irgendwie, weißt du, spontan morgens in meiner Straße geblitzt, was ja auch richtig ist, weil da ist eine Grundschule in der Nähe etc. Aber zum Beispiel auf der A1 oder auf der A3, auf der ich ständig fahre, steht halt dreimal Radar und dann kommt ein Blitzer. Also
ja, damit ist die Leute da langsam fahren.
Ja, aber was für einen Sinn macht die Ankündigung eines Blitzers? Also
dann sind die
was
Leute da
Gedanke?
Langsam. Dann fahren die Leute da tatsächlich langsam. Sollte man vor jede Schule packen und sagen, da kommt gleich ein Blitzer, weil dann fahren die Leute da auch langsam. Aber also in Deutschland, aber Autobahnen, ne, in den meisten Abschnitten kannst du ja fahren, so viel du willst, oder vielleicht nicht auf den meisten, aber auf vielen Abschnitten kannst du so schnell fahren, wie du willst. Finde ich totaler Schwachsinn, finde ich stressig, weißt du? Und du hast es ja wirklich immer, ne, auf der Autobahn. Selbst wenn du mit 140 auf der linken Spur gerade jemanden überholst, kommt trotzdem jemand mit 200 km/h von hinten angebrettert. Und Licht hupt dich zur Seite weg oder so. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, warum, aber da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. Ich verstehe nicht, warum man das braucht, warum man das will. Du musst doch nur von A nach B kommen. Fertig. Und am liebsten, also hätten wir es doch alle, wenn die Autos einfach selber fahren würden. Nein, dann gibt es die Leute, die sagen, nee, ich will selber fahren, das brauche ich, ne? Finde ich super. Oder Leute, die dann sagen, also es ist genauso wie Leute, die sagen, nee, ich fahre lieber Schaltwagen als Automatik, weil da habe ich noch das Gefühl, sportlich zu fahren. Ja, dann fahr mal ein Jahr oder zwei in Automatikwagen, du hast danach gar keinen Bock mehr, einen Schaltwagen zu fahren, wenn du einen ordentlichen Automatikwagen
hast
gefahren
bist.
Hast
du das hier verstanden? Ich habe nie ganz verstanden, warum die Leute auf ihren Schaltwagen so abgehen. Das ist ja auch was sehr Deutsches, ne? Ja,
du kannst mit einem Schaltwagen.
In Amerika gibt es überhaupt keinen Schaltwagen. Die Leute, also meine Tante ist Amerikanerin, die hat sich totgelacht, als sie nach Deutschland kam. Da kamen sie alle mit ihrem Schaltwagen.
Ja,
das fährt man halt einfach nicht.
Werden heute aber auch immer weniger, weil die Leute ja alle so fette SUVs fahren mit 500 PS oder so und die sind auch alle Automatik. Oder selten mal Schaltwagen. Schaltwagen sind halt auch billig, also Schaltwagen sind billiger zu produzieren als Automatikgetriebe. Du kannst einen Schaltwagen, wenn du möchtest, eher so rennfahrermäßig fahren. Ne? Ziehst halt den zweiten Gang hoch bis in den roten Bereich und ne, das wie natürlich kann ich verstehen, dass man da Spaß dran haben kann, aber das kann man bitte auf einer Rennstrecke haben. Dafür muss man nicht auf der Autobahn fahren. Im normalen Alltag, ein Schaltwagen ist irgendwann, das Schalten geht einem ja irgendwann so ins Knochenmark über und man macht das so nebenbei und denkt gar nicht mehr groß drüber nach. Trotzdem ist ein Automatikwagenfahren angenehmer.
Also ich habe das immer nur im Urlaub. Wenn wir in Urlaub einen Wagen mieten, dann ist es fast immer ein Schaltwagen, weil in vielen Urlaubsorten echt? Automatik ungewöhnlich ist oder extra kostet, wo ich dann immer denke, ja gut, aber ich muss jetzt nicht unbedingt extra dafür bezahlen, wenn ich brauche es ja nicht unbedingt. Ne?
Ja.
Und dementsprechend ist das was, worauf ich dann verzichten kann. Weil ich kann ja noch Schaltwagen fahren, aber in meinem Privatleben mache ich es halt gar nicht mehr, weil was soll's, ne?
Ja.
Am Ende. Ich finde, diese Autoverrücktheit der Deutschen ist was, was mich immer wieder erschreckt und wo ich immer wieder ich kann das auch nicht connecten. Also ich bin aus einer Familie gekommen, wo das Auto ein reines, wie soll man sagen, ein reiner Gebrauchsgegenstand war. Bei uns zu Hause, meine Eltern überhaupt keine Leidenschaft für Autos. Ich weiß noch, es gibt eine schöne Geschichte, wo ich bei meinen Eltern auf der Couch saß und mit 10, manchmal musste man ja dabei sein, wenn die Nachbarn zu Besuch kamen oder so eine Scheiße. Und dann kamen die Nachbarn zu Besuch, er war Arzt, das weiß ich noch bis heute, Internist, da wurde immer gesagt, der ist Internist. Da wurde nicht Arzt gesagt, sondern der ist Internist, oder als wäre es jetzt besonders eine Veredelung, so weißt du.
Ja.
Und der Internist, Onkel Achim, den ich relativ schnell ich bin ehrlich, für einen ziemlich bornierten Vollarsch hielt, da wurde mir gesagt, willst du mal den Wagen von Onkel Achim sehen? Der steht draußen, der hat einen neuen Porsche. Und meine Eltern haben sich noch viele Jahre darüber amüsiert, wie ich so völlig nüchtern sagte, ganz ehrlich, interessiert mich überhaupt nicht, muss ich mir nicht angucken. Und das Traurige in Onkel Achims Gesicht, wirklich dieses Auseinanderfallen, sich für 100.000 Euro einen Porsche zu kaufen oder 100.000 Mark damals noch. Und dann will der Nachbarsjunge, dieser fette Junge mit dem Pagenschnitt, diesen blöden Porsche noch nicht mal angucken. Das ist so, ich habe keine Connections zu Autos. Also ich habe mir vor 2 Jahren eine fette Beule in meine Tür gefahren. Meine Frau sagt bis heute, wir sollten das vielleicht mal rausmachen. Sieht komplett assi aus. Aber es kostet 2.000 Euro, die da rauszuplöken, weil die ganze Tür ersetzt werden muss. Und ich habe da, also nicht wegen dem Geld, aber es interessiert mich einfach nicht. Also als wenn ich eine Beule im Toaster habe.
Also ich kann mich für Technik begeistern. Also ich kann mich für mir so einen Sportwagen oder so angucken, kann ich mir auch für begeistern, mir den Motor angucken und sonst was. Ich kann mich ja auch für Motorräder begeistern. Ich bin ja selber auch viel Motorrad gefahren und das macht natürlich unglaublich viel Spaß, wenn du irgendwie so ein Ding hast, das irgendwie 180, 200 Kilo wiegt und 180 oder 200 PS hat. Ne?
Das ist halt, ein PS pro Kilo.
Ja, so in etwa. Das ist halt, das macht halt Spaß, natürlich. Aber das ist dann eher sowas, ja, Freizeitgestaltung. Das ist nichts, was man im Alltag benutzt. Das ist auch nicht vernünftig, so etwas zu benutzen. Man kann, wenn man da Bock drauf hat, mal irgendwie sich so ein Ding mieten und mal über Nürburgring brettern oder so. Aber doch nicht, du fährst doch nicht mit deinem 200 PS Porsche Mons zur Arbeit. Das ist doch Quatsch.
Doch, das tun durchaus Leute, ne? Aber Motorrädern finde ich es immer wieder erstaunlich, dass sowas verkauft wird. Also nicht das Motorrad an sich, aber wie heißt nochmal, dieses Hayabusa war immer, als ich ein Kind war oder ein Jugendlicher war es immer so, Hayabusa war immer klar, das ist so das Schnellste irgendwie. Das war eine Marke oder war ein bestimmtes Motorrad.
Ist eine Suzuki. Suzuki Hayabusa.
Die war wohl bekannt dafür, besonders schnell zu sein. So.
Genau, war das, ich glaube, es war das schnellste Motorrad mit Straßenzulassung in Deutschland. Spitzengeschwindigkeit, glaube ich, knapp 300 oder so.
Ich weiß, ich kriege jetzt Ärger, wenn ich das sage. Und mir wird die Rider-Community, die wir natürlich auch haben, schreiben, was ist los mit dir, Bielendorfer und so. Aber ganz ehrlich, weißt du, in Deutschland ist alles reglementiert, jeder Scheiß, wie groß die Eiskugel sein darf, wie viel Puderzucker auf deiner Waffel ist, alles ist reglementiert. Aber wir verkaufen Motorräder, die 300 km/h fahren, wirklich jetzt?
Wir verkaufen also nicht, auch Autos, die so viel fahren.
Das stimmt natürlich. Ein Auto ist auch eine große Gefahr und kann wahnsinnigen Schaden anrichten. Aber jetzt nur für den eigentlichen Fahrer, jemand, der 290 auf einem Motorrad fährt und das dann auch tut. Und da ist nur eine Bodenwelle, ein Stöckchen, ein Steinchen, irgendwas. Du bist tot. Definitiv.
Ja, das so, bist du auf jeden Fall. Aber das bist du aber auch bei 150.
Dementsprechend dann auch egal, ne?
Ja, richtig.
Bist du safe tot, wenn du mit 150 vom Motorrad fällst?
Ja, du bist safe tot, wenn du mit 150 irgendwo gegenfährst, bist du definitiv tot.
Ja, nicht gegenfährst, runterfliegst, reicht auch schon, oder?
Ja, also du bewegst dich ja immer noch mit 150 km/h weiter, ne? Also sagen wir mal so, also je nachdem, was du an Schutzkleidung und so trägst, würde ich aber, also mein Tipp wäre, bei 150 bist du trotzdem tot, weil selbst wenn du den unwahrscheinlichen Fall hast, ne, dass du auf einer weiten Ebene unterwegs bist, wo kein Baum, keine Leitplanke, kein gar nichts ist, ne, und du nur weiter rutscht, dann ist die Spur erst schwarz von der Kleidung, dann rot vom Blut und dann weiß vom Knochen. Das ist so, also das ist so
Schmiedepapiermäßig. Danach kommt
also mal ernsthaft, wenn du dich, ich wüsste nicht, dass, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass wenn man sich mit 150 irgendwie auf die Fresse legt, so richtig, also im normalen Straßenverkehr, dass man das überleben kann. Da mag ich mich irren. Bei so Motorrennen und so, dann legen die sich auch durchaus mit mehr auf die Fresse, ne? Also auch durchaus schneller. Allerdings hast du da große, weite Flächen, wo die halt auf Kies oder so halt abbremsen, rutschen, rollen, sonst was. Die haben Protektoren bis unter die Zähne, ne? Lederkleidung mit 1000 Protektoren drin. Der durchschnittliche, soll kein Vorurteil sein, ich habe es selber erlebt und ich war auch nicht viel besser, der durchschnittliche Motorradfahrer, würde ich mal sagen, so hobbymäßig hat, wenn es hochkommt, eine Lederkombi an, eine normale. Ne? Und einen Helm. Aber nicht irgendwie noch Rückenprotektor und sonst was. Das hast du dann eher bei den Leuten, die dann doch irgendwie auf dem Nürburgring eine Runde drehen. Aber
ich finde es immer krass, wenn du auf ein paar, du siehst manchmal ja auch Motorradfahrerpaare, also entweder Ehepaare oder so, die zwei Motorrads fahren, aber auch Motorräder. Ja, das gibt's auch. Oder halt, wo sie hinten drauf sitzen oder andersrum. Aber meistens sind sie dann hinten drauf. Boah, dein Zutrauen oder dein Vertrauen in irgendjemanden. Und meistens sind es dann Leute, die richtig beschissen fahren, weißt du, die dich, die dich mit 190 rechts überholen auf der Autobahn. Dein Zutrauen in jemanden, sich da hinten drauf zu setzen und festzuhalten oder einfach während der Vollgas gibt, das muss schon sehr groß sein.
Ja.
Also ich würde es nicht tun, sagen wir es mal so. Ich finde, also das Vertrauen hätte ich, glaube ich, in niemanden, dass ich mich da hinten drauf hocken würde.
Ja, das Vertrauen hätte ich, glaube ich, nicht mal in mich. Ich sag mal so, bei Motorrädern ist das ja so, zumindest, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher war das ja so, dass du erst ab, ich glaube, 21 tatsächlich einen Motorradführerschein machen darfst oder kannst, womit du direkt, wenn du den Motorradführerschein hast, auch wirklich jedes Motorrad fahren darfst. Sondern das ist erstmal.
Und wir wissen ja, 21-Jährige gehören zu den wirklich Reifen.
Ja. Aber immerhin, ne? Immerhin. Du darfst ja mit 18 kannst du, konnte man zumindest früher ich glaube A1 war das. Oder keine Ahnung, Führerschein machen, wo du dann erstmal so das erste Jahr, glaube ich, oder die ersten zwei Jahre maximal 35 PS Motorräder fahren dürftest. Und ohne Scheiß, 35 PS, 35 kW, also so, oder 50 PS, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, selbst so ein leistungsreduziertes Motorrad, ne, reicht locker, um dich tot zu fahren. Ich meine, du darfst ja mit 16 auch nur 125er fahren. Also diese, das sind diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Motorräder, die so Fahrradreifen haben, so ein bisschen dicker als Fahrradreifen, und mit 100 km/h so auf der Autobahn irgendwie auf der rechten Spur oder so an einem LKW vorbeiziehen. Die darfst du mit 16 fahren und die Dinger fahren halt, wenn du das Richtige davon aus, auch 120 oder so. Dann kannst du dich auch tot fahren.
Ich sage jetzt mal eine sehr kesse These. Ich weiß, dass viele da nicht connecten können, aber ich finde kaum was unsympathischer im Straßenverkehr als Motorradfahrer.
Echt? Du Arsch.
Ja, aus vielen Gründen.
Erstens, nein, das kann ich so nicht unterschreiben. Ich finde Motorradfahrer toll. Ich bin selber einer gewesen lange Zeit.
Und ich kann dir genau begründen, warum. Erstens, jeder von uns hat schon im Stau gestanden und rechts juckelt einfach in dieser Rettungsgasse der Motorradfahrer
an dir vorbei. Moment. Das ist in manchen Ländern ist das sogar im Straßenverkehrsrecht vorgesehen, dass du als Motorradfahrer in Schrittgeschwindigkeit halt zwischen den Autos herfahren darfst. Denn du hast noch nie in einer Lederkombi im Sommer auf dem Motorrad gesessen. Wenn du keinen Fahrtwind hast und im Stau stehst, dann hast du tatsächlich so eine halbe Stunde, hältst du das vielleicht durch, spätestens an einer Stunde ist dein Kreislauf weg und du liegst nur noch da. Du wirst gebraten.
Ist das wirklich ein Überhitzungsproblem, Rein? Ich hatte noch nie das Gefühl, dass die Leute, die dann zwischen mir, also in meiner schönen Rettungsgasse langfahren, dass die unter Überhitzung leiden.
Die sollen noch nicht zwingend in der Rettungsgasse fahren, sondern eher so, wenn sich noch keine Rettungsgasse gebildet hat, halt vor sich, also dürfen sie in Deutschland nicht.
Ist das denn erlaubt? Ist das erlaubt in meinem schönen Vaterland?
In Deutschland ist es nicht erlaubt. Zumindest nicht, als ich das letzte Mal mich damit noch beschäftigt habe. Das ist aber auch schon mal locker 10 Jahre her. Ich weiß, dass damals das Institut für Zweiradsicherheit sich dafür stark gemacht hat, dass das in der deutschen Straßenverkehrsordnung erlaubt werden soll. Weil, also natürlich heißt das nicht, du sollst mit 80 in der Mitte durchfahren oder mit 50, sondern tatsächlich mit Schrittgeschwindigkeit vorsichtig durchfahren, weil wenn du, also es ist wirklich, wirklich unangenehm, wenn du so in kompletter Schutzausrüstung, wenn du sie denn anhast, auf so einem Motorrad sitzt, im Stau, auf der Autobahn, ohne Schatten, ohne irgendwas, da wirst du wirklich gebraten. Das ist sehr unangenehm. Die Menschen kann ich verstehen.
Dann zweiter Punkt, der sehr unsympathisch ist an Motorradfahrern natürlich. Sie werden nicht geblitzt oder zumindest vorne gibt es kein Kennzeichen. Das heißt, sie fahren wie Hulle teilweise.
In Österreich wird auch von hinten geblitzt.
Aber in Deutschland, du kommst immer mit irgendwelchen anderen Ländern. Thailand fährt man Tuk-Tuk.
In Deutschland wird auch von hinten geblitzt.
Ja, aber passiert doch nicht, oder?
Doch, ich wurde, also nein, stimmt nicht. Es wird nicht von hinten geblitzt, es wird von vorne geblitzt, aber je nachdem, wenn das jetzt kein starrer Blitzer ist, sondern Leute, die da blitzen, dann können die auch dein Nummernschild aufschreiben und dann kann eine Fahrerfeststellung, also hier, wer ist denn da gefahren, bla, wie beim Auto auch. Ich wurde auf dem Motorrad auch schon geblitzt. Ich durfte da auch mal blechen.
Ist das so?
Ich hab sogar einen Punkt bekommen.
Ich bin gerade von der Autobahn
runtergekommen, habe das Ortseingangsschild nicht gesehen und war immer noch so mit, weiß nicht, 80, 90 unterwegs.
Dann wie heißt das so, Schleifen auf der Autobahn fahren, so von links nach rechts, von links nach rechts, oh, hasse ich auch, wie die Pest.
Ach so, dieses so Schlangenlinie fahren, ja, das
Oh. Dann dieses, so sich so aufrichten auf dem Motorrad und so rüber zu einem gucken, so vorwurfsvoll, weil man mit seinem Fiat Panda nur 120 fährt, auch hasse ich, also, eigentlich, ich bin ganz ehrlich, ich hasse Motorradfahrer, ich habe sie schon immer gehasst, ich hasse sie, ich habe immer wieder so das Bedürfnis, einfach mal so leicht die Tür aufzumachen, wenn sie durch die Rettungsgasse fahren, weil ich es wirklich hasse.
Ja, also Motorradfahren ist schön und so weiter, aber auch sehr unvernünftig, sehr gefährlich. Selbst wenn man ein super guter Motorradfahrer ist und sehr bedächtig und defensiv fährt und so, ist es trotzdem saugefährlich, weil du hast halt keine Knautschzone. Ne? Und von so den sonntags schönes Wetter rausfahrern mit ihren super hochgezüchteten Sportrennmaschinen, die dann irgendwie durch die Eifel brettern, das ist auch nicht okay. Also so gar nicht.
Ja, was heißt es nicht okay? Also es ist erlaubt, also da gebe ich jetzt mal den Deutschen, es ist erlaubt, also sollen sie es von mir aus machen, wenn sie meinen. Ne?
Ja, wenn sie so fahren würden, also wir wollen jetzt nicht pauschal urteilen, aber so der typische Proletenfahrer da, wenn die sich an die Gesetze halten würden, wäre das ja auch okay. Aber du kannst, genau wie bei Rollern damals, du kannst einen Auspuff kaufen, wo du Stücke rausnehmen kannst, die nur mit einer Schraube festgemacht sind, damit er lauter ist. Der sogenannte DB-Eater, den du rausnehmen kannst.
Der DB-Eater, das klingt wie eine Figur aus Harry Potter.
Also dann hast du irgendwie, weiß nicht, 10 PS mehr und das Ding ist dreimal so laut. Und warum nehmen die Leute das raus? Weil sie geil finden, dass es so laut ist. Und ich denke mir auch so, ey, was für Vollidioten.
Ja, aber das gibt's ja nun wirklich sehr, sehr, sehr oft. Ne?
Ja, das und, gibt's sehr oft. Das war, ich weiß noch, also ich
bin. Aber die Typen, die da fahren jetzt, also die in der Eifel, weil ich wohne ja in der Ecke, die da am Berg fahren, da fährt keiner normal, kein einziger.
Ja, richtig. Leider nein.
Die fahren alle wie die absolute Vollkatastrophe, alle ausschließlich. Und du siehst diese Typen schon an der Raste irgendwie in ihrer Lederkombi, wenn sie da so langstapfen. Und du weißt, die werden jetzt gleich irgendwie auf dem Boden liegend fast mit dem Motorrad mit 90 in der Kurve in irgendwie einen Bus reinbremmen.
Ja, so Leute, die dann auch so hängend auf dem Motorrad, die verwechseln halt dann tatsächlich Straße mit Rennstrecke. Die sollen bitte irgendwie sich Richtung Nürburgring oder so bewegen. Da können sie es ja machen.
Sehr gut.
Finde ich ja super.
Die Alliteration am Arsch, Message der Woche. Und jetzt noch ein kleiner Programmhinweis, Reini, bevor wir beide wieder in unseren Jacuzzi gehen.
Ich wollte mit dir noch über ein Thema reden, das mich sehr, also können wir auch kurz machen, das mich aber in den letzten Tagen zwangsläufig sehr betroffen hat. Und zwar Scam-Anrufe von Europol.
Ja, die hatte ich auch. Ja, das ist, hello, here is a call from the European Union. We call you in English because we are from Interpol. Und du denkst so, ach du Scheiße, wollt ihr mich verarschen?
Also ich hab mittlerweile immer aufgelegt, also während der Band, da kommt ja so eine Bandansage, ne, direkt aufgelegt, so, oh, da ätzend, ne. Und du kannst sie auch nicht blocken, weil es jedes Mal eine andere Nummer ist, weil die halt so Nummernspoofing irgendwie betreiben, keine Ahnung. Ich habe es noch nicht geschafft, mir das zu ändern zu hören. Ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich das nächste Mal so einen Scam-Anruf habe, mal zu warten, was denn nach dieser Bandansage kommt. Weil irgendwann wirst du ja mit einem Menschen reden dabei. Höchstwahrscheinlich aus einem indischen Callcenter, der dich davon überzeugen will, dass du irgendwo was überweist, um der Strafe zu entgehen und so. Und ich habe mir überlegt,
ich finde es krass, dass wirklich jeder das kriegt. Also ich habe das 10 Mal die letzte Woche gehabt, locker.
Ja,
immer
ätzend,
mit einer anderen
oder?
Handynummer. Und es ist ja so trashig gemacht. Also ich würde sagen, meine Oma, die jetzt 10 Jahre tot ist, selbst die wird da nicht drauf reinfallen.
Aber es funktioniert. Doch, es funktioniert. Es funktioniert. Ach, es ist
Reini,
das Gleiche.
Es ist doch so eindeutig eine Bandansage.
Ja,
ey.
Also ja, der Anfang schon. Es ist halt automatisiert. Ne, das kostet halt nichts. Lässt er halt einen Computer machen. Und es reicht ja, wenn irgendwie von 100.000 Anrufen, die getätigt wurden, wenn irgendwie 2 Leute oder 3 Leute drauf reinfallen und irgendwie 1.000 Euro irgendwo hin überweisen, dann hat es sich ja schon gelohnt.
Also am Ende ein gutes Geschäftsmodell, würdest du sagen.
Ja, guter Betrug halt, ne?
Man kann die Nummer auch nicht sperren. Ich blockiere die jedes Mal, aber es bringt natürlich
genau,
nichts.
Genau, ist halt jedes Mal eine neue. Und also ich sag mal so, ne, ich werde, also Europol glaube ich erst, wenn Kommissar Glockner sich meldet und mir ein Tim Prügel androht. Vorher glaube ich das nicht. Vorher glaube ich nicht, dass wirklich die Polizei dran ist. Also es ist ja ganz, ganz offensichtlich Trash. Aber genau das Gleiche sagst du ja auch bei Spam-Mails. Ne? Dann hast du irgendeine Spam-Mail, wo du sagst, boah, die ist sowas von offensichtlich Spam. Ihr Bankpasswort ist abgelaufen. Klicken Sie hier und tragen Sie Ihr Passwort, Ihr altes, Ihr neues und folgende 5 TAN-Nummern ein oder so. Da sagst du auch, da fällt doch keiner drauf rein. Schick so eine Mail mal deinem Vater.
Eine Woche später Privatinsolvenz. Ja. Also, ne? Ja, das stimmt. Also meine Mutter und mein Vater sind auf solche Nummern auch reingefallen. Und manchmal kriege ich auch Spam, der wirklich glaubhaft ist. Zum Beispiel habe ich letztens eine Post von Amazon bekommen, wo mir halt mitgeteilt wurde, also mit offiziellem Wasserzeichen, tralala, dass mein Amazon-Konto, also mit allem drum und dran, auch mein Privatdaten, ich habe keine Ahnung, wie das geklappt hat, mein Amazon-Konto wäre kompromittiert und ich müsste jetzt irgendwas ergreifen und so. Und ich musste wirklich erstmal googeln, was es ist.
Ja.
Und also, dass es fake ist. Also es hat gedauert, bis ich es gecheckt habe.
Also Spam ist auch besser geworden in den letzten Jahren. Deutlich besser. Ja,
bis auf die Interpol-Anrufer.
Ja,
Reini, ich kriege jetzt gleich richtig Ärger von meiner Frau, weil wir gehen jetzt noch schön essen. Wir sind ja hier im Kurzurlaub.
Frisst dich fetsch.
Und wir wollen noch einen kleinen Programmhinweis senden, weil es ist ja jetzt diese Woche was passiert, Reini.
Was ist denn passiert?
Mein neues Programm ist in den Vorverkauf gegangen.
Dein neues Programm.
Mr. Boombasti, also Mr. Boombasti, ein Held, nee, in seiner Welt ein Superheld. Ich kann meinen eigenen Titel schon nicht. Ich muss erst noch mal ein bisschen üben. Aber das ist diese Woche in Vorverkauf gegangen. Über 57 Termine in ganz Deutschland. Und die Karten kriegt ihr exklusiv bei Eventim, weiß ich auch nicht, wie man das ausspricht, ist am Ende auch egal. Ihr kennt das, da, wo man die vielen Karten kaufen kann. Und es ist echt irre. Also es sind wirklich viele Termine schon ausverkauft nach 4-5 Tagen. Und ja, das macht mich
Top
mehr
10,
als
ich
demütig.
Gesehen.
Ich bin in den Eventim, egal.
Eventim,
ich bin in den
Top 10. Platz
ich
7.
Bin in Eventim Platz 7 vor Roland Kaiser und Annemarie Kantereit hinter Herbert Grönemeyer. Das ist schon krass. Also sind wirklich mehrere tausend Karten an einem Tag verkauft worden. Und da hättest du mich vor 7-8 Jahren, als ich noch in kleinen Büchereien vor 40 Leuten gesessen habe, echt dreimal kneifen müssen, damit ich es dir geglaubt hätte. Das ist unglaublich.
Krass, das heißt, du hast gerade mehr Karten verkauft, zumindest in den letzten Wochen, als die 3 Fragezeichen zum Beispiel.
Das
oder Ähnliches.
Könnte vorstellbar sein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch kommen würdet. Jetzt direkt nach der Folge Alliteration geht ihr einfach mal ins Internet, kauft neue Karten für mein neues Programm. Und dann machen wir uns einmal ein schönes 2023. Ich bin gerade dabei, es zu schreiben. Es wird sehr heiter werden. Das kann ich jetzt schon mal versprechen.
Und falls ihr keine Lust habt, den Basti alleine zu sehen, könnt ihr auch zur Alliteration am Arsch live kommen. In Eschweiler.
Noch besser.
Oder Bad Zwischenahn. Die gibt's noch. Herten ist ausverkauft.
Das ist richtig. Ihr Lieben, wir haben euch lieb, wir küssen eure Augen, kauft keine automatischen Waffen und fahrt nicht schnell zu schnell Motorrad, sondern hört immer schön Podcast.
Du kannst sofort mit deiner Frau essen gehen, ich brauche noch 2 Minuten, um dir dumm Arschloch zu erklären, dass an dem Mikrofon, das du gerade in der Hand hast, unten eine Klinkebuchse dran ist und du die Scheiße anhören kannst.
Ja und dann?
Du hast das Gegenteil behauptet in der letzten Bratwurst- und Baklava-Folge, dass es keine Möglichkeit gibt, sich das anzuhören.
Ja, aber da muss ich ja einen Kopfhörer anschließen.
Ja, oh nein, er muss einen Kopfhörer anschließen. Oh Gott. Wie kann ich das nur verlangen, dass er einen Kopfhörer an die Klinkebuchse anschließt, um zu hören, was er denn da aufgenommen hat. Oh Gott.
Reini, solche technischen Feinheiten sind mir überhaupt nicht, da bin ich wirklich raus. Ich möchte es gerne einfach haben. Warum ist da kein Lautsprecher an meinem Kopfhörer, an meinem schönen Mikrofon dran? 700 € für ein Mikrofon, das du mir zur Hälfte geschenkt hast und dann noch nicht mal ein Lautsprecher am Mikrofon.
Nee, da ist
ich
ein Klinkeranschluss dran. Du kannst es einfach hören. Das ist eigentlich, ach, ist egal. Geh schön essen und danach bezahl die Rechnung von Europol, die du per Telefon bekommst.
Welcome to the European Union. Passt auf euch auf, wir haben euch lieb. Küsschen auf Schlüsschen. Bye bye, Reini Bär.
Tschüss.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.